Wie es Fußballgeschäft nun mal so ist, hat er für mich keine Lobby mehr hier in Halle.
Irgendwie muss was passieren, ja, so kann es nicht weitergehen.
Irgendwann ist auch eine Grenze erreicht. Es wird schwer, Thorsten zu halten. Ich bin der Meinung, dass es immer noch machbar ist, aber sehr schwer nach außen darzustellen.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste und hier neben mir im Studio Halle sitzt der Badkurvenversteher, Stefan Weidling.
Ich grüße dich, Olli.
Hallo Stefan.
Hi.
Ja, großes Thema heute ist Thorsten Ziegner.
Ja.
Der hat bedenklich gewackelt beim HFC nach dieser jüngsten Negativserie. Wir können sie einfach nochmal kurz zusammenfassen. Alle 5 Pflichtspiele im Jahr 2020 hat der HFC verloren. Aus den vergangenen 7 Ligapartien, also seit Dezember, hat der Club einen Punkt geholt, 21 Gegentore kassiert, also eine richtige Schießbude geworden.
Du holst aber jetzt alles raus hier, sag mal, alle negativen Zahlen.
Naja, die Zahlen sprechen ja erstmal für sich, aber deswegen wurde jetzt eben auch sehr viel über den Trainer diskutiert, von den Fans im Präsidium. Aber dann gab es eine Entscheidung. Angela Merkel, die kommt morgen nach Halle und die hat gesagt, in diesem Monat 2 wichtige Sachen. Die Wahl von Thomas Kemmerich in Thüringen, die muss rückgängig gemacht werden mit Stimmen der AfD. Das ist nicht zulässig. Und Thorsten Ziegner muss Trainer beim hallischen FC bleiben.
Also du meinst, es war Einfluss der Bundeskanzlerin auf die Entscheidung gestern Abend?
Ich denke schon. Ja, anders kann ich es mir nicht erklären.
Warum soll sie jetzt nach Halle kommen morgen, um das auch nochmal wirklich öffentlich zu unterstreichen?
Genau. Sie wird morgen Thorsten Ziegner in der Leopoldina. Morgen ist übrigens Donnerstag, wir nehmen heute am Mittwoch auf. Morgen in der Leopoldina wird sie Thorsten Ziegner das Vertrauen aussprechen.
Und vielleicht noch beim Training vorbeischauen.
Das kann sie gern machen, ja.
Ist ja öffentlich.
Ja, da sind wir mittendrin beim Thema. Du warst gestern auch beim Training und hast dich da auch ein bisschen umgehört und hast verschiedene Reaktionen bekommen. Das war natürlich noch vor der Entscheidung des Präsidiums, mit Thorsten Ziegner weiterzuarbeiten. Erzähl doch mal, was hast du da so?
Naja, also ich war so gegen 11 da, um 11 Uhr, 11 Uhr war ja das Training angesetzt. Klar, es waren erstmal nur die draußen, die nicht gespielt haben. Gegen die kleinen Bayern, die anderen, die hat man immer mal so durch den Gang huschen sehen im Funktionsgebäude, die sind immer hin und her gelaufen. Und es war eine riesige Traube an Journalisten da, eigentlich alle, die in Halle irgendwie über den HFC schreiben, die waren alle anwesend. Es war ungefähr ein Dutzend, vielleicht auch 15 Fenster, die das Training, das Michael Hiemisch geleitet hat, beobachtet haben. Ein Training, was extrem leise war. Also wir waren ja wirklich die ganze Zeit am Zaun. Du hast nie was gehört von irgendwelchen Ansagen. Das lief irgendwie alles so automatisch vor sich hin. Und da dachten alle schon, Mensch, also Michael Hiemisch, der guckte wirklich sehr traurig. War auch eine kurze Nacht. Wir wissen ja, die Jungs waren um 4 zurück. Dann haben sie nochmal 2 Stunden bei einem Bierchen zusammengesessen, bis früh um 6, das Trainerteam. Und dann kam kurz nach 12 Thorsten Ziegner raus, sehr professionelle Entscheidung, sich da nochmal zu stellen, und war da auch locker, hat gesagt, ihr wollt einen O-Ton, klar, den bekommt er, und dann konnten wir unsere Fragen loswerden, und da war so die Journalie so gespalten, ne? Also die schreibende Zunft, die war sich eigentlich klar, das war das letzte offizielle öffentliche Gespräch mit Thorsten Ziegner. Wir, die Kollegen vom Fernsehen, also Robert Paul Blömicke und ich, wir haben gedacht, naja, erstmal abwarten, weil es war immer so ein kleines Grinsen mit dabei bei Thorsten Ziegner und er wirkte nicht völlig deprimiert. Und am Ende ist es ja auch so rausgekommen, nach, glaube ich, 4-stündigen Beratungen in diesem Gremium haben die Bosse entschieden.
Ganz so lange war es nicht. Ne? 17:30 ging es los, meines Wissens, und 20:06 hatte ich schon die Pressemitteilung dazu.
Gut, aber es gab ja schon im Vorfeld Gespräche sozusagen mit dem Trainer,
genau. Zum
FSK. Also insgesamt waren es schon so mehrere Stunden, einigen uns da drauf.
Genau, und dann gab es diese Entscheidung, mit Thorsten Ziegner weiterzuarbeiten. Bleiben wir bei der Situation davor. Du hast jetzt geschildert, wie du das erlebt hast, wie die Journalisten dort das wahrgenommen haben. Aber du hast dich auch ein bisschen mit den Fans dort unterhalten.
Genau.
Was haben die gesagt?
Also wir hören mal rein. Ich habe jetzt einen Zusammenschnitt von 4 Fans, die Folgendes gestern Mittag dazu gesagt haben.
Normal ist eigentlich unumwunden ein Trainerwechsel. Es bleibt eigentlich nicht anders so übrig. Es sind jetzt noch, was haben wir gesagt, 14 Spiele. Die Mannschaft muss ja auch erstmal irgendwo wieder vom Kopf her klar gemacht werden.
Wie es Fußballgeschäft nun mal so ist, hat er für mich keine Lobby mehr hier in Halle.
Irgendwie muss was passieren. Ja, so kann es nicht weitergehen.
Irgendwann ist auch eine Grenze erreicht. Es wird schwer, Thorsten zu halten. Ich bin der Meinung, dass es immer noch machbar ist, aber sehr schwer nach außen darzustellen.
Und das war gerade der zweite Stadionsprecher vom HFC. Also er hatte noch diesen Restfunk, war der Einzige, den ich getroffen habe, der, wie gesagt, noch diese Resthoffnung hatte, dass es irgendwie geht. ich habe keinen gefunden, der gesagt hat, ich möchte, dass Thorsten Ziegner bleibt. Also bei denen, die da waren, gab es da keinen, mit denen ich gesprochen habe. Und vielleicht, das war ja auch in der Pressemitteilung dann so zu entnehmen von vom Halleschen FC, hat eben auch die Mannschaft einen echt großen Anteil daran, was eigentlich ein bisschen widersprüchlich ist, weil sie ja die Leistung abgeliefert haben gegen Bayern. Aber trotzdem ist der Einfluss des Mannschaftsrates anscheinend so groß, dass die auf jeden Fall mitreden können. Das ist ja oft so wahrscheinlich, dass...
Da würde ich gleich nochmal zukommen. Lass uns doch mal kurz bei den Fans bleiben. Der letzte Satz war jetzt von dem Kollegen so ein bisschen, naja, es ist sehr schwer nach außen darzustellen.
Das zu verkaufen, genau.
Ja, und die Frage ist, wer entscheidet denn darüber? Also in unserer Facebook-Gruppe, die heißt genauso wie unser schöner Podcast, nämlich Bartkurvenversteher. So, da gab es natürlich auch viele, die sofort gesagt haben, Ziegner muss beurlaubt werden. Es gab auch Stimmen, die dort geschrieben haben, nee, wartet mal ab und das ist nach wie vor der richtige Trainer. Also da war das schon ein bisschen differenzierter, das Bild. So, und diese Außenwahrnehmung, ich meine, am Ende machen wir die doch. Also wir Journalisten, oder? Ich meine, der HFC hat sein internes Bild und die treffen ihre internen Entscheidungen. Natürlich wird auf die Fans da auch gehört, aber da scheint ja jetzt auch noch keine Einigkeit in dem Sinne da zu sein, sondern ansonsten außen sind irgendwie wir. Das muss man ja ganz klar so sagen. Da hast du jetzt vorhin auch geschildert, okay, die Zeitungskollegen waren sich relativ sicher, dass Thorsten Ziegner
geht.
So, ihr wart euch da nicht so sicher. Wir hier im Studio haben auch den ganzen Tag drüber diskutiert und waren uns da auch nicht so richtig A, einig, ob es passieren wird, B, sicher, ob es auch der richtige Schritt wäre. So, und insofern, das finde ich ja schon einen ganz spannenden Aspekt, dass es eben wirklich dann auch so sehr differenziert betrachtet wurde. Und ich glaube, das war dann auch der Punkt beim HFC intern im Präsidium und bei dem Verwaltungsrat, dass da natürlich auch mit Sicherheit Stimmen dabei waren, die gesagt haben, wir müssen jetzt reagieren und wir müssen den Trainer entlassen. Aber dass dann am Ende doch diese Einsicht kam, okay, aktuell ist es doch noch nicht der richtige Schritt. Und jetzt hast du es angesprochen, die Mannschaft. Und das war dann am Ende, zumindest wird es in dieser Pressemitteilung so dargestellt, der entscheidende Punkt hat sich ganz klar für den Trainer ausgesprochen.
Genau. Und es war ja so, dass wir nach diesem Reservistentraining mit Matthias Fetsch sprechen wollten. Der hat aber gesagt, nee, heute nicht. Da spricht wie immer, das war auch nach der Chemnitz-Pleite so oder nach der Köln-Pleite so, nur Sebastian May oder Jan Warshausen. Und dann kam Terence Boyd, der ja Sonntag Geburtstag hat, an dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich, vorbei und wir haben ihn angesprochen und er sagt nee. Und dann blieb er auf einmal stehen und machte wirklich so richtig auf dem Absatz kehrt, ging wieder zwei Schritte zurück und hat sich dann vor die Mikros gestellt. Und da war schon zu merken, okay, der hat was loszuwerden, der will eine Botschaft nach außen verkünden. Und wir hören uns das mal an, was er gestern Mittag über Thorsten Ziegner gesagt hat.
Ich weiß, dass er der beste Trainer ist für diese Mannschaft, für dieses Potenzial, was in uns steckt. Und ich weiß, dass er uns menschlich so erreicht, wie es wenige Trainer können. Das habe ich schon oft betont. Ich weiß, dass es ein dreckiges Geschäft ist, Fußball. Im Endeffekt guckst du auf die Zahlen, guckst auf die Tabelle, die Ergebnisse. Klar musst du dafür gerade stehen, aber nochmal, ich als Spieler, ich weiß ganz klar, dass wir schuld sind auf dem Platz.
Also das waren deutliche Worte. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Sichtweise der anderen, die was zu melden haben in der Mannschaft. Und ich finde es bemerkenswert, können wir mal drüber diskutieren. Also ich weiß, in Magdeburg war es so, nachdem Stefan Krämer rausgeworfen wurde, da waren viele überrascht. Die waren, glaube ich, gar nicht eingebunden, die Spieler, in die Entscheidung. Christian Beck hat dann noch geschrieben, er könnte weinen. Also wenn er hätte was sagen können, dann hätte er sich garantiert für Stefan Krämer weiter ausgesprochen. Und das ist bemerkenswert, mutig und zeigt aber auch, dass es anscheinend eine flachere Hierarchie gibt, vielleicht als bei anderen Vereinen.
Das ist mit Sicherheit so. Was ich mich da bloß frage, wenn die Mannschaft den Trainer so gerne mag und jetzt so sehr dafür kämpft, dass er bleibt, warum zeigt sie das denn nicht?
Ja, das hat auch Terence Boyd gesagt. Ich fand seine Spielanalyse nach dem Bayern-Kick ziemlich treffend. Das sind 3 Sekunden, die gönnen wir uns einfach nochmal.
Haben halt den Trainer einen Stich gelassen. Ganz einfach.
Er war natürlich nicht mit dabei, aber trotzdem, das ist die gute Frage. Ne? Also warum haben sie es nicht eher gezeigt? Also dann müsste man das die Mannschaft fragen, aber eine richtige Antwort gibt es da nicht.
Ja, wenn es immer so leicht wäre. Fakt ist auf jeden Fall, Ralf Heskamp, der das ja dann auch natürlich nicht entscheiden konnte, weil er nicht im Vorstand ist, aber der die ganze Sitzung auch abends vorbereitet hat, der tagsüber die ganzen Gespräche geführt hat, mit dem haben wir heute Morgen beide noch gesprochen.
Danke nochmal für die Zeit.
Ja, und der hat eben auch gesagt, also er wurde ja dann auch in der Pressemitteilung zitiert, aber er hat eben am Telefon auch nochmal gesagt, dass er einfach hundertprozentig davon überzeugt ist, dass Thorsten Ziegner noch der richtige Trainer ist und dass Heskamp als Sportdirektor genau deswegen mit in der Kabine ist, dass er deswegen mit auf der Trainerbank sitzt. Dass
hat er
da
immer betont sozusagen, dass es genau ganz wichtig für ihn ist.
Ja, von Anfang an, seitdem er da das Amt übernommen hat. dass er da nah dabei ist, dass er hört, was gesagt ist, was ist die Absprachen, was sind die Anforderungen und was ist dann, wird dann tatsächlich erfüllt. Und er meint eben auch, naja klar, das sind momentan sehr viele individuelle Fehler und das ist halt nicht Trainersache, das ist in erster Linie Spielersache, das abzustellen, sondern er meinte, die Einstellung in die Spiele war gut gegen Bayern und gegen Chemnitz. Ich habe beide Spiele gesehen. Ich fand das auch so. So, ich habe die Idee erkannt, die sie hatten. Wie
auch
sie
gegen Köln war die Einstellung gut. Die war auch eine Idee da sozusagen. Also das
war jetzt, da war ich ja anderer Meinung. Da fand ich es zu riskant.
Aber es war trotzdem eine Idee da und die Spieler wollten sie umsetzen. Darum geht es ja sozusagen, dass sie das verstanden haben, den Plan.
Genau. Aber was ich sagen wollte, gegen Chemnitz und gegen Bayern fand ich es auch gut. So, wie sie es angehen wollten. Das habe ich eben gegen Köln dann im Nachhinein anders gesehen. So. Und dann hat es eben nicht geklappt, weil sie sich da selber wieder durch sehr dumme Fehler irgendwie schachmatt gesetzt haben. Und ja, deswegen ist das eine Entscheidung oder die Erklärung von Ralf Heskamp, der ich auf jeden Fall folgen kann und gut verstehe und auch
ja, und dann spricht, dann spricht die Mannschaft sich ganz klar für ihn aus. Da gibt es also auch keinen Riss. Zumindest wird das nicht so nach außen kommuniziert. Und ich finde ja auch einen Grund, den man nicht außer Acht lassen darf. Es ist ja ganz schnell geschrieben, vom Aufstiegskandidaten zum Abstiegskandidaten. Aber, und das ist ein Fakt, das sind immer noch 6 Punkte. Das ist immer noch ein gutes Polster. Also da wären manche Mannschaften froh, wenn sie die hätten. Und das kann man natürlich sagen, das sind 2 Spiele, aber das ist ja meistens nicht so. Es sind nicht 2 Spiele, weil unten alle gewinnen. Ja
gut, also ganz so kleinreden würde ich
es auch nicht. Ja, würde ich auch nicht, aber ich will sagen, es ist keine akute Abstiegsgefahr, wo gehandelt werden müsste, weil man sonst sozusagen gar nicht mehr unten rauskommt.
Das stimmt. Also du bist sozusagen auch, kannst mit der Entscheidung auch gut leben.
Ja, kann ich.
Kann ich.
Ja, ich habe mir auch gedacht, nach diesem Bayern-Spiel, Mensch, es ist ja eigentlich nicht möglich, dass so eine Mannschaft nochmal so eine Leistung abliefert. Weil wenn wir mal zurückgehen in die Drittliga-Zugehörigkeit des HFC, dann gab es so ein Spiel eigentlich noch nie, wo man wirklich so wirklich abgeschlachtet wurde am Ende. Es gab dieses 0-5 mal gegen Saarbrücken.
Das habe ich leider nicht gesehen, da weiß ich nicht, wie es da war.
Genau, aber hier war es ja wirklich offensichtlich, dass gerade in den letzten 10 Minuten das ja alles auseinandergefallen und hätten die noch 10 Minuten länger gespielt, dann wären sie wahrscheinlich 14-0.
Ja, aber gerade das ist ja normalerweise dann ein Grund, wenn die Mannschaft dann, sonst kannst du immer sagen, du hast gekämpft und es war unglücklich, es war knapp, es war der Schiedsrichter, dies, das.
Ja gut, aber das ist aber auch ein Sonderfall.
Wenn du aber so auseinanderfällst, dann ist das ja ganz oft dann das Alarmsignal zu sagen,
genau, okay, jetzt muss man reagieren. Genau, aber ich denke, dass das einmal passiert in dieser Form, das wollte ich damit sagen, also siehst du, es ist ja extrem selten passiert, dass so eine Niederlage in dieser Art und Weise, wo eine Mannschaft zerfällt, wo sie es sich einfach über sich ergehen lässt, muss man ja fast sagen, ne, dass das kein zweites Mal passieren darf und wird, das kann ich mir nicht vorstellen, weil am Ende ja auch, also ich meine, wenn Sebastian Mai vorhat, in der 2. Liga zu spielen, ja, und ich bin ein Berater von einem gegnerischen Spieler, der genau wie Sebastian Mai in einem anderen Verein unterkommen möchte, dann zeige ich aber dieses Video von dem Bayern-Spiel, Zusammenschnitt, Best-of, Fehler Sebastian Mai, dann. Und wenn das dann beim 2. Spiel nochmal passiert, dann sinkt auch so ein bisschen deine Strahlkraft. Also ganz ehrlich, das kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist jetzt, glaube ich, nichts, worüber die Spieler während des Spiels nachdenken oder auch unmittelbar danach, wie sich das jetzt auf ihre Strahlkraft auswirkt. Und natürlich wollen
viele der trotzdem so als gescheitert gelten und wirklich so vorgeführt werden. Also da geht es schon ein bisschen auch um den Ruf. Also wenn das mehrere Male passiert, bin ich mir sicher.
Die Formulierung gefällt mir, da geht es um den Ruf. Das hat Toni Lindner auch gesagt, wir wurden richtig dumm gemacht, ne, in München.
Krasser Satz, ne?
Ja. Aber war ja so.
Die beiden haben das erkannt sozusagen. Also wenn du den, glaube ich, das ist eine extrem spielstarke Mannschaft, vielleicht die spielstärkste Mannschaft in der 3. Liga. Und wenn du eben, was ja alle gesagt haben vorher, wir müssen den eklig begegnen, den auf den Füßen stehen, denen die Lust am Fußballspielen nehmen. Aber es ist genau das Gegenteil eingetreten. Sie haben sie eingeladen, sie haben auf einmal Spaß gehabt. Da kamen junge Leute, die konnten durchstarten. Die haben gedacht, was ist hier los? Ja, geiler als im Training.
Ja, stimmt, ne? Auch markante Situationen in dem Spiel, als es 3-1 stand, haben die Bayern-Fans gerufen, dass sie noch 2 Tore sehen wollen. So, und das habe ich erst nicht so richtig verstanden. Und dann hat das der Kommentator erklärt, weil er dann meinte, naja, die waren in dem Moment noch 2 Tore hinter 1860 und wollten 1860 in der Tabelle überholen. Und das ist für die kleinen Bayern natürlich ein wichtiges Ding. So. Und ich habe das gehört und kurz vorher war das 3-1 gefallen und wirklich so. Und ich habe gedacht, boah, jetzt das wird der HFC jetzt auch kriegen, diese 2 Tore. Und dann hat er sogar noch 3 gekriegt. Also das war nicht schön.
Aber hätten ja noch eins mehr sein können, theoretisch in der regulären Spielzeit.
So. Aber ich bin sehr gespannt, ob du, wenn du sagst, das wird nicht mehr passieren, weil es ja in letzter Zeit doch einige sehr
richtig,
hohe
richtig, aber nicht in dieser Form sozusagen. Also du kannst das Köln-Spiel, die 4 Gegentore, ja nicht vergleichen mit diesen Toren, die gegen die Bayern gefallen sind.
Aber man kann sagen, dass es in der Tendenz immer mehr Tore werden. Ja. Das ist ja, und ich habe es vorhin gesagt, 21 Gegentore in den letzten 7
Spielen. Keine Frage, ich will ja auch nichts schönreden sozusagen, aber ich bin der Meinung, dass so ein Abschlachten nicht zweimal passiert.
Ich bin ja der Meinung, oder anders gesagt, wird dieser Zusammenhalt, der jetzt beschworen wird, wenn wir den jetzt endlich sehen gegen Unterhaching?
Also damit wird jeder rechnen. Also ich glaube, jeder Zuschauer, ich glaube, es ist auch ganz gut für die Zuschauerzahlen, weil das ist wirklich ein spannendes Spiel ist. Wenn das nochmal passiert, dann ist er natürlich nicht mehr zu halten, wenn man sich nochmal so vorführen lässt. Ja, also man kann einfach nur hoffen, dass es jetzt so einen Ruck gibt in der Mannschaft, dass sie also jetzt erkannt haben, dass es so nicht funktionieren kann, dass es einfach besser laufen muss. Also es erwartet ja keiner, dass sie Unterhaching 5-0 an die Wand spielen. Es wird jeder froh sein, wenn da überhaupt irgendwas Zählbares rauskommt.
Okay. Lass uns mal über den Mann der Woche sprechen, weil dann können wir das Sportliche vielleicht auch bald abschließen oder zumindest das ganz Aktuelle zum Bayern-Spiel.
Der Mann der Woche.
Wer wäre denn für dich der Mann der Woche?
Ja, ganz schwer. Also letzte Woche konnte ich mich ja noch retten mit Jonas Niedfeld, weil ich nicht wusste, dass der mal deutscher Meister im Doppel im Badminton war. Das fällt jetzt alles raus. Man könnte, wenn es am Ende gut geht, wenn also Thorsten Ziegner bis zum Jahresende Trainer bleibt und der HFC wieder in total sichere Fahrwässer kommt und auch dieses Potenzial wieder abruft, was er zu Saisonbeginn gezeigt hat, dann könnte man Ralf Heskamp zum Mann der Woche machen, weil er eben so standhaft geblieben ist, weil der Sturm, der ihm da entgegengeblasen ist, medial und auch intern, der war schon gewaltig und ich glaube, da musste er schon seine ganze Überzeugungsarbeit reinlegen, um ja für Thorsten Ziegner da nochmal eine Lanze zu brechen. Und wenn das jetzt, das muss man erstmal machen sozusagen, das finde ich erstmal menschlich gut, dass man sich so für jemanden einsetzt und deshalb ist er für mich da durchaus ein Kandidat für den Mann der Woche. Hast du was auf dem Zettel?
Ich hätte auch einen Vorschlag noch, Toni Lindenhahn. Der sah natürlich jetzt gerade gegen den Jan-Fiete Arp vom FC Bayern sehr schlecht aus, weil er sich da so wegschubsen lässt wie so ein kleiner Junge. Aber der stand nach dem Spielende, also sind ja alle Spieler oder viele Spieler dann doch noch zum Gästeblock gegangen, der war relativ leer, weil Montagsspiel und dagegen haben die Ultras protestiert und ein Großteil der Fanszene ist eben nicht gefahren, aber ein paar HFC-Fans waren doch da und mussten das auch ertragen. So, die Mannschaft ist danach zum Block gegangen und Toni Lindenhahn stand danach wirklich noch ewig. Also die Kollegen von Magenta Sport, die wollten ihn eigentlich zum Interview dann haben.
Ach so, okay.
So, und er stand dann am Ende ging die Sendung eine Viertelstunde länger, weil er da stand und mit den Leuten diskutiert hat. So, und das finde ich dann schon auch sehr stark. Ich meine, Toni Lindenhahn ist der Hallenser und ist irgendwo das Gesicht des HFC. Aber dass er sich dann auch wirklich in jeder Situation stellt. Und er war jetzt wirklich in allen Spielen, wo sie ja dann immer danach bedröppelt vorm Zaun standen, derjenige, der sich wirklich gestellt hat, der mit den Fans diskutiert hat, der sich auch anhört, was die zu sagen haben, der das irgendwie aufnimmt. Und ja, das finde ich einfach sehr, sehr stark. Und dann hat dieses Identifikationsfigur, was man immer so fordert oder wie man ihn immer so benennt, dass er das wirklich auch lebt. So, und finde dafür, der Anlass ist nun wirklich kein schöner, aber dass er auch nach so einem Spiel dann immer noch sagt, okay, ich höre mir an, was ihr mir zu erzählen habt. Das finde ich sehr, sehr stark.
Wir haben schon beide Kandidaten, überzeugen es nicht mit fußballerischer Qualität. Ralf Heskamp kannst du ja auch nicht mehr, spielt er nicht mehr. Aber es geht eher so um diese menschliche Ebene, ne, um diese Komponente.
Ja, das heißt und ja nicht, dass der Mann der Woche immer der beste Fußballer
ist. Ich sag ja nur, dass sie beide sozusagen die gleichen Schnittmengen haben. Nö, das kann ich gut nachvollziehen. Also kannst du dir aussuchen. Olli, sonst lege ich ja immer was fest, diesmal kannst du sagen,
okay,
ist deine große Chance.
Naja, da wir jetzt noch nicht wissen, wie es für Ralf Heskamp ausgeht, ob er wirklich den richtigen Riecher gehabt hat, nämlich Toni Lindenhahn.
Okay.
Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Mann der Woche, Toni Lindenhahn. Und hoffen wir mal, dass wir dann in den nächsten Wochen wieder mehr Möglichkeiten haben, Spieler auszuwählen oder andere Akteure rund um den Verein, weil es einfach positivere Geschichten zu erzählen gibt. Lass uns mal zu den größten Krisen beim HFC kommen. Es wurde jetzt in der letzten Woche auch thematisiert, wie lang waren welche Niederlagen sehen und wie ist der HFC da wieder rausgekommen. Die MZ hat das sehr gut zusammengefasst und hat dann unter anderem für die Saison 2011-12, schreiben die, das ist Quatsch, das war 12-13, wo der HFC aufgestiegen ist.
Ja, genau, 2012 sind sie aufgestiegen.
12-13 vermerken sie eine Serie von 10 Spielen vom 7. bis zum 16. Spieltag.
Ohne Sieg.
Hm? Ohne Sieg. Hm? So, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Der HFC ist aufgestiegen, ist dann mit reichlich Euphorie in die Saison gegangen.
Zu Hause Spiel gleich gewonnen, ne?
Gegen genau. Offenbach. Richtig. So, dann auswärts.
Gab's 0-0 oder sowas, ja.
Genau, dann zu Hause gegen Rot-Weiß Erfurt 3-0 gewonnen, dann wieder einen Punkt geholt und dann standest du schon mal nach 4 Spielen mit 8 Punkten da. Hattest nach 7 Spielen auch noch ein paar mehr. Ja. Also, es war ein sehr, sehr guter Start. Und dann kam erstmal so dieser Einbruch. Wie ist der Club damals da rausgekommen?
Du hast recherchiert. Das erwischte mich auf dem kalten Fuß. Also die Krise, das ist zu lange her. Ich weiß, wie sie rausgekommen sind mit einem Sieg.
Genau, gegen Alemannia Aachen. 3-0.
Stimmt.
Aber, wobei man dazu noch sagen muss, Alemannia Aachen war damals, die sind in der Saison, glaube ich, krachen gegangen. Also die waren auch nicht mehr so ein ganz ernstzunehmender Gegner
angenockt.
Schon zu der Zeit. Also finanziell einfach krachen gegangen und haben sich ja dann auch aus dem Profifußball weitgehend verabschiedet. Und dann haben sie sich schon noch irgendwie in die Winterpause geschleppt und das war sehr schwierig. Und dann haben sie in der Winterpause 5 neue Spieler geholt. Das war letztendlich das, was dann dazu geführt hat, dass die Saison erfolgreich wurde, weil sie erstmal in die Saison gegangen sind mit dem Aufstiegskader und gesagt haben, wir probieren das erstmal. Und dann relativ schnell gemerkt, dass das eben nicht klappt. So, und dann haben sie Spieler geholt wie Daniel Ziebig, Timo Furuholm.
Der hat ja sofort eingeschlagen. Die haben alle gesessen, die Einkäufe.
So, den Kollegen Leistner haben sie noch geholt.
Für ein halbes Jahr.
Ja. Und das war dann in der Summe alles das, was dann irgendwie den Unterschied gemacht hat und die Saison gerettet hat, auch wenn es in der Saison nochmal eine Phase gab.
Aber ist ja dann schwer sozusagen mit der jetzigen Situation zu vergleichen, können wir eigentlich keine Lehren draus ziehen, oder?
Naja, neue Spieler hat der HFC auch geholt, erstmal noch nichts.
Aber die Krise ging ja weiter.
Ja, das stimmt. Hast du recht, können wir erstmal nicht so viel draus lernen. Ja, dann interessant, 15-16, so danach einem Sieg aus 6 Spielen ist Sven Köhler entlassen worden und nach 7 sieglosen Spielen Stefan Böger. Dann kam Rico Schmidt. So, das ist vielleicht dann auch ganz interessant zu sehen, was bringt so ein Trainerwechsel?
Einmal bringt er was, einmal bringt er nichts. Naja, bei Stefan Böger hat er ja sozusagen dann nichts gebracht.
Das kann man so und so sehen. Die erste Spiel von Stefan Böger war gegen, ich glaube, VfB Stuttgart, Mannschaft.
Zweite Mannschaft haben die gewonnen, glaube ich, sogar 1-0 oder so.
3-0.
3-0, okay.
So, und in der Phase danach haben die richtig gut gepunktet. Ich glaube, dann war irgendwie so ein hässliches 0-0 gegen Groß Asbach, dann in Würzburg gewonnen. Da war ich mit Daniel George damals da kann ich mich noch daran erinnern. Und dann ging es mal so weiter und dann ging auch ein gutes Spiel gemacht. Plötzlich waren sie oben dran. Das heißt, der kurzfristige Effekt war da. Böger hat nach 7-8 Jahren Sven Köhler was anderes gemacht. Kurzfristiger Effekt war da. Die Mannschaft war erstmal stabilisiert. Ist dann wieder eingebrochen. Neuer Trainer, wieder der Effekt, dass er sie erstmal kurzfristig stabilisiert hat und über die Ziellinie gebracht hat. Also das ist schon, das kannst du zwei Dinge daraus ableiten. Kurzfristig kann das schon was bringen. Langfristig macht ein Trainerwechsel die Mannschaft nicht besser.
Das ist ja auch das, was diese berühmte schwedische Studie sagt, die ich schon oft zitiert habe. Müssen wir mal nachschauen. Ich muss die mal rausholen zum nächsten Mal. Die wirklich alle Trainerwechsel in Europa in den letzten Jahrzehnten untersucht haben und die Quintessenz war, dass bei den meisten Mannschaften nach einem Trainerwechsel nach ein paar Monaten sich das Niveau wieder auf dem einpegelt, wo es auch vor dem Trainerwechsel war. Also das ist diesen ganz großen Effekt, dass es den selten gibt, also in den wenigsten Fällen, einer von 7-8 Fällen vielleicht.
Spricht ja dann auch dafür, zu sagen, in der aktuellen Situation ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, drauf zu verzichten. Weil früher oder später wird die Mannschaft wieder irgendwie das abrufen, was sie kann.
Ja.
Wo sie vielleicht zu Saisonbeginn ein bisschen mehr abgerufen hat, als sie kann, wo sie aktuell weniger abruft, als sie kann. Und wenn sie wieder ihr normales abruft, wird sie wieder Spiele gewinnen.
Genau.
Ja. Und ja, dann war noch eine sehr seltsame Konstellation unter Rico Schmidt, der mal saisonübergreifend 12 Spiele nicht gewonnen hat. Aber da war auch dann gerade
mit der verletzten Serie auch mit dabei.
Zu Saisonbeginn, genau, sehr viele Verletzte, wo es dann sehr schwer war für den HFC. Aber eine Erkenntnis ist so über alle Krisen oder immer wieder, wenn es eng wurde, dann kam ein Gegner und hat den HFC
aufgebaut?
Aufgebaut ist das richtige Wort.
Ja.
Weißt du, welcher das war?
Unterhaching.
Nee, leider nicht.
Das wäre sehr schön geworden.
Der SVW in Wiesbaden. Wenn du dich erinnerst, da haben wir uns kennengelernt,
Die haben 2015 mit Sembolo und Tim Kruse, das erste Spiel,
das,
2014, ja, das genau. Erste Spiel, da war ich dort sogar im Stadion.
Genau, da haben wir uns dort getroffen und vorher die ganze Weihnachtszeit alle Spiele verloren. Dort genau. gleich mit einem 3-0 oder so oder 3-1
genau,
gestartet.
Genau, 3-0-Sieg, genau. Und Frankie Simbolo, der hat sich so gefreut damals.
Eine gute Rückrunde gespielt. So, dann ein Jahr später hat Sven Köhler auch gewackelt. Und dann irgendwann Mitte Oktober, als es richtig eng wurde, Sieg gegen Wien Wiesbaden aus der Krise geschossen.
Als da wird es ja Zeit nach Wiesbaden. Weiter, bitte, Entschuldigung.
Ja, und genau, als Rico Schmidt dann auch wackelte mit den vielen Verletzten und so weiter, kam auch wieder Wien Wiesbaden, hat hier in Halle eine Niederlage sich abgeholt.
Das habe ich nirgendwo gelesen. Dann wird Unterhaching das neue Wiesbaden.
Das können wir hoffen, ja, aber wir können jetzt natürlich nicht warten, bis Wien Wiesbaden
wieder absteigt.
Ja.
Okay, dann ja, weil dann müssen wir noch ein paar Jahre warten, dann sind wir wahrscheinlich schon in der Regionalliga.
Insofern wäre es vielleicht doch ganz gut, wenn der HFC gegen Unterhaching ja mal wieder anfängt zu gewinnen. Und dann auch, wenn wir beim Thema sind, Trainerrauswürfe, auch noch ein ganz interessante Beispiele. Einmal Christian Streich, das ist natürlich bekannt, dass der mit der Freiburg auch mal wieder runter in die zweite Liga gegangen ist, auch wieder hochgegangen ist. So, dann gab es jetzt diese Woche, oder wird aktuell sehr viel diskutiert über Florian Kohfeldt. So, und da gibt es einen Text von Arne Zeigler, den hast du auch gelesen.
Genau,
wo der auch klar, ziemlich gut zu dieser Position oder zu dieser Situation passt, finde ich, ne?
Auf jeden Fall. Also er ist auch einer, der sich ganz klar für Florian Kohfeldt, den Werder-Coach, ausspricht, weil er einfach denkt, dass es eigentlich was Unbezahlbares ist oder wieder schwer zu finden, wenn jemand, der so lange, die sind ja glaube ich, dass er seit 30 Jahren Werder-Fan, Florian Kohfeldt, und seit 15 Jahren gefühlt da im aktiven Bereich mit, wenn das sich so verzahnt, dass Trainer und Mannschaft so viel miteinander erlebt haben und er den Verein so gut kennt, dass man das einfach nicht so aufs Spiel setzen sollte. Und er führt da viele Beispiele an aus der Bundesliga, wo beispielsweise beim HSV Trainerwechsel nichts gebracht haben. Als Labbadia gegangen ist, kamen dann 4 weitere Trainer und der HSV ist immer noch in der 2. Liga. Könnte vielleicht schon unter Bruno Labbadia wieder Bundesligist sein. Das ist natürlich immer, ich finde immer bei dieser Frage kann man sich auch so ein bisschen zurechtdrehen. Ne? Also es gibt für die eine Seite gute Argumente, es gibt für die andere Seite gute Argumente, aber ich gebe dir recht, dieser Impuls ist eigentlich immer wieder da, sofort bei Krisen zu schreien, ja, das liegt am Trainer, der muss raus. Wir werden das nie überprüfen können, ob welche Variante da die beste ist, so genau zumindest in dem Fall. Aber ich fand es überzeugend, was er da geschrieben hat. Und es scheint ja auch so, dass die Verantwortlichen immer noch Geduld haben. Wobei man sagen muss, die spielen jetzt gegen Dortmund. Da wird immer wieder dieses DFB-Pokalspiel herangezogen werden. Also wenn sie nicht an die Leistung rankommen, wird es schon schwer. Dann spielen sie in Frankfurt. Also ich bin mir sicher, also wenn sie die beiden Spiele verlieren und der Abstand nach oben größer wird, die haben ja das Glück, dass der noch nicht größer geworden ist, dann wird es auch für irgendwann Florian Kohfeldt eng.
Genau wie für Thorsten Ziegner.
Genau, weil eine Frage fand ich nämlich gut, da muss ich immer die Frage stellen, würden Sie mit dem Trainer auch in die zweite Liga gehen? Und diese Frage wurde Marco Bode gestellt und da hat er auch nur ausweichend geantwortet.
Da bin ich mir sehr sicher, dass der HFC nicht mit Thorsten Ziegner in die Regionalliga
ich
mein
jetzt,
gehen wird.
Ja, das glaube ich auch.
So. Und dann aber noch ein ganz interessantes Beispiel aus Unterhaching, der nächste Gegner vom HFC. Klaus Schromm heißt der Trainer dort. Und Unterhaching letztes Jahr Dritter gewesen nach der Hinrunde.
Genau.
Dann eingebrochen und dann ist
da
es
haben
für die
jahrelang kein Tor geschossen, glaube ich.
Das ist für die genau ewig lange kein Tor gemacht, richtig eng geworden. Die haben bis zum Schluss gezittert und haben den Trainer behalten. Und heute
und wieder Dritter.
Kommt Unterhaching mit dem gleichen Trainer als Dritter. Ist eben auch so. Und dann das war wirklich auch eine richtige Krise. Wirklich die komplette Rückrunde gefühlt ein oder zwei
richtig
Spiele gewonnen.
Verkorkt sozusagen.
Ja. So und kann eben doch sein, also wenn es der richtige Trainer ist, wenn man es dann aushält, kann man dann auch wieder erfolgreich werden. Und das ist, finde ich, eigentlich ein sehr schönes Beispiel für den HFC, sich auch daran zu orientieren, ohne dass es jetzt eine Garantie gibt, dass es tatsächlich besser wird. Wir sind uns alle einig, es muss relativ schnell besser werden. Aber wenn man es einmal durchgestanden hat, kann das dann auch bedeuten, dass es dann wieder noch länger funktioniert. So und
vielleicht noch ein Aspekt, den wir gar nicht berücksichtigt haben. Also selbst wenn sie jetzt Thorsten Ziegner gefeuert hätten, dann wäre die Frage gewesen, ist eine Alternative da, schnell, die auch wirklich was hilft, wo man weiß, okay, mit diesem Trainer ist die Wahrscheinlichkeit hoch, die Wende herbeizuführen.
Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr hypothetische Frage. Also Trainer am Markt gibt es genug. Mit Sicherheit auch welche, die irgendwie sofort was bewirken könnten oder relativ schnell was bewirken könnten. Aber vielleicht ist es eben auch tatsächlich so, dass du einfach mal wieder ein Spiel gewinnen musst, egal wie das irgendwie zustande kommt. Ja, einfach mal ist einfach gesagt, aber eben nicht so viele Fehler machen und ein bisschen besser spielen.
Schon haben sie gezeigt über 45 Minuten, wenn man so nach, den, nach dem 0-1 die Zeit dann betrachtet.
Genau, der Daniel hat auch noch eine schöne These rausgehauen bei Twitter und gemeint, dieses öffentliche Zurschaustellen der letzten Chance des Schicksalsspiels für einen Trainer ist schon so ziemlich das Perverseste, was das Fußballgeschäft generell zu bieten hat. Und nun war es ja auch so, dass es hieß, dieses Unterhaching-Spiel ist eben so ein bisschen das Endspiel, das Ultimatum für Thorsten Ziegner. Und dann kam die Frage auf, ob es eigentlich schon mal jemals irgendwie was gebracht hätte, so ein Endspiel auszurufen. Also ob da irgendwann schon mal ein Spieler oder ein Trainer den Kopf aus der Schlinge gezogen hat.
Da muss ich jetzt mal lange nachdenken. Also beim HFC kann ich mich an keine ausgerufenen Endspiele erinnern. Mhm. Ich weiß nicht, wie das damals bei Sven Köhler war relativ überraschend. Der war noch vormittags beim Training und dann wurde ihm mitgeteilt, das war's. Also es war auf jeden Fall nicht ausgerufen als Endspiel, diese Partie. Und bei Stefan Böger auch nicht, glaube ich. Und bei Rico Schmidt, ne, da ist der Vertrag einfach ausgelaufen. Ja, du musst ja sehen, das interpretieren jetzt wir wieder als Medienreihen-Endspiel, ne? Weil wir wissen alle, er wackelt, es war nicht gut zuletzt, es war schlecht. Und in der Pressemitteilung habe ich nochmal reingeschaut, steht da ganz eindeutig drin, dass Thorsten Ziegner die Mannschaft auch beim Spiel gegen Unterhaching betreuen wird. Ne? Und das kann man jetzt so interpretieren als letztes Spiel, aber man kann ja auch sagen, und was denke ich auch, wenn die jetzt 0-0 spielen gegen Unterhaching, bleibt Thorsten Ziegner trotzdem.
Ja, das denke ich auch. Mhm. Also je nachdem, wie das Spiel läuft. Ja.
Richtig, ja.
So und.
Aber ich weiß gar nicht, du musst ja auch sehen, du siehst ja, wir haben es gehört, was die Fans denken, also zumindest die, beim Training waren. Das ist eine klare Meinung gegen Ziegner. Und die Vereinsführung muss ja auch aufpassen, dass sie nicht einen kompletten Gegenkurs fährt und zumindest den Anschein erweckt, die Alarmglocken klingeln, es ist 5:12, wir sind in Alarmbereitschaft, aber wir glauben weiter dran. Und mit so einer Formulierung passt das ja eigentlich ganz gut. Man sagt, okay, er sitzt gegen Unterhaching auf der Bank, aber man sagt eben nicht, wir gehen mit ihm in die Regionalliga oder er ist bis zum Saisonende unser Trainer.
Das stimmt. Ja, und das liegt letztendlich jetzt am Trainer und an der Mannschaft, wenn die gut ins Spiel reinkommen, so, dann sind die Fans auch da.
Auf jeden Fall.
Also so, und dann unterstützen die auch und dann helfen die auch mit.
Richtig.
Das ist ja ganz klar. Wenn das jetzt aber wieder so aussieht wie gegen Chemnitz am Ende oder gegen
Bayern. Geduld muss man haben. Also ich glaube nicht, dass der HFC dann Feuerwerk abbrennen wird.
Ja, es ist ja sozusagen, wenn du zu Spielbeginn erstmal die Einstellung siehst, dann akzeptierst du das als auch Fan, dass du jetzt nicht sofort da die niederspielen wirst, das ist dir völlig klar.
Aber ich glaube, das ist am Ende auch.
Aber es wird natürlich sehr schnell unruhig werden, das ist relativ klar. Deswegen ist es jetzt, muss es einfach wirklich eine Einstellungsfrage sein, dass du wirklich sehr.
Aber das ist so leicht gesagt. Ich weiß ganz genau, ich habe letzte Woche das Spiel gesehen, Magdeburg gegen Chemnitz. Und da wurde im Vorfeld von Klaus-Dieter Wollitz, von der Vereinsführung, von allen Spielern betont, wir müssen mit der richtigen Einstellung reingehen, Zweikämpfe zeigen, bam, bam, bam. So. Und das war am Anfang da, aber dann wurde es auch leise im Stadion, weil einfach spielerisch nichts zusammenlief im Prinzip. Ja, also man kann sich das immer so vornehmen, ja, aber ob es dann wirklich dann, ob es dann so funktioniert.
Nee, klar, aber es würde dem HFC sicherlich helfen, wenn das einigermaßen auf den Platz gekriegt. Aber wie du sagst, das sagt sich sehr leicht. Ich habe übrigens noch so ein Beispiel für so ein Endspiel, auch Sven Köhler, ganz am Anfang seiner Zeit, 2007 beim HFC, der HFC in Pößneck gespielt und wollte unbedingt aufsteigen. Darum ging es darum, dass die dritte Liga eingeführt wurde und dass die Regionalliga eine Stufe nach unten rutscht ist in der Ligenpyramide und der HFC als Oberligist, wenn er in der Oberliga geblieben wäre, wäre er dann in der Saison drauf nur noch ein Fünftligist gewesen statt einem Viertligisten. Und die wollten unbedingt die vierte Liga erhalten und wollten entsprechend erfolgreich in der Tabelle die Saison beenden. Das sah im Herbst irgendwann mal nicht so aus. Sven Köhler da gerade als Trainer neu gewesen und dann gab es ein Spiel in Pößneck. Und da hat er mir im Nachhinein mal erzählt, ich konnte mich da nicht mehr so gut dran erinnern, mir war das gar nicht so bewusst, aber mir ist dann aufgefallen, dass deutlich mehr Journalisten da waren als bei normalen Spielen.
Beim Spiel Hallscher FC gegen VfB Pößneck.
Ja.
Ja, waren wahrscheinlich statt einer, waren zwei Journalisten da.
Nee, da waren schon, also es war ja dann auch MDR und ein paar mehr Leute.
Das recherchiere ich.
Mach das gerne. Und es war das letzte Spiel vor der Winterpause und da bin ich sehr sicher, wenn er das verloren hätte, dann wäre die Ära Sven Köhler in dem Moment beendet gewesen. Der Hallische FC hat, ich glaube, 3-0 gewonnen. Sven Köhler hat den Kopf aus der Schlinge gezogen und dann ging die erfolgreiche Zeit mit ihm ja eigentlich erst los.
Also ich habe tatsächlich das Spiel, war das am 9.12.2007, kann das sein?
Ja, das kommt hin. Hm. Hast du das jetzt nachgeguckt? Ja, könnten wir uns jetzt hier angucken.
Mhm, könnten wir uns hier angucken? Also,
ja,
oder geht's so los?
Mhm. Ja, mach mal wieder aus.
Mach mal später.
Ja.
Hast du mich richtig heiß gemacht hier auf dieses
Fußballfest? Also nur auf die Frage bezogen, ob solche Endspiele schon mal was gebracht haben. Also zumindest Sven Köhler hat diese Art Endspiel schon mal gewonnen.
Dann sollte also im Umkehrschluss Thorsten Ziegner mal langsam die Nummer von Sven Köhler anrufen.
Die kann ich ihm sogar geben. Aber die hat er wahrscheinlich auch selber. Okay, sportliche Situation haben wir soweit analysiert. Wir haben ein bisschen geschaut, wie das in der Vergangenheit war, was so Trainerwechsel bringen oder eben nicht bringen. Schaut sich der HFC jetzt trotz des Bekenntnisses, des vorläufigen Bekenntnisses zu Thorsten Ziegner nach anderen Trainern um?
Also das muss er. Also wir durften ja, wie gesagt, bei Deutsch mit Ralf Festkamp telefonieren und die Frage habe ich ihm auch gestellt und ganz kurz, ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, wir haben ja zu unterschiedlichen Zeiten mit ihm telefoniert. Er wirkte extrem gut gelaunt, locker, richtig frisch, so eine gewisse Befreiung war da zu spüren, dass dieses Thema erst einmal vom Tisch ist. Das ist mir so aufgefallen. Wie ging es dir?
Ja, hatte ich auch den Eindruck.
Ja, genau. So, und er hat mir halt erzählt, dass es natürlich seine Aufgabe ist, das ganze Jahr lang den Trainermarkt zu beobachten. Und das macht er natürlich auch, weil du ja nie weißt, in die eine oder andere Richtung bleibt der Trainer, kann ja auch abgeworben werden, jetzt wahrscheinlich nicht der Fall, aber generell ist das einfach sein Punkt. Er hat auch gesagt, dass es natürlich in dieser Situation intensiver ist, ohne ins Detail zu gehen. Was ich interessant fand, am Dienstag kamen sogar noch ein paar mehr Bewerbungen, es gibt ja auch immer Initiativbewerbungen, als für gewöhnlich, also da haben viele doch mitbekommen, oh Junge, in der Halle, da fängt es an zu brodeln, aber die 2-3 Bewerbungen mehr, die sind gleich wieder im Papierkorb gelandet, Olli, da brauchst du also keine falschen Hoffnungen zu machen.
Heißt aber, ja, ich mache mir da keine Hoffnung, weil ich habe ja auch keinen Fußballlehrerschein. Aber heißt also, der HFC ist schon vorbereitet auch für den Fall, dass sie jetzt doch erkennen, dass Thorsten Ziegner nicht mehr der richtige Trainer ist.
Ja, das sollte man auch erwarten, sonst würde ja Ralf Festkamp seinen Job nicht richtig machen. Die Frage ist natürlich immer, sie haben eine Liste, ganz klar, aber wer von der Liste kommt dann auch wirklich? Ne? Es gibt ja wahrscheinlich immer losen Kontakt zu dem einen oder anderen Trainer, aber da gibt es ja auch Abstufungen. Das ist 1A-Lösung, 1B, 1C, 1D-Lösung. Ne? Und da muss man auch gucken, wie ist das Verhältnis gerade. Hat der Trainer da Lust drauf? War ja gestern, machte ja sofort die Runde. Alois Schwarz, weil er halt in Karlsruhe entlassen wurde. Und stand ja heute auch gleich in einem Z so ein bisschen. Das ist immer ganz gefährlich. Da wirft einer so einen Namen in den Ring und schon dreht er sich immer, immer weiter. Ja? Weiß ich nicht, ob das ein Kandidat ist. Er hat ja mal, glaube ich, in Erfurt den Trainer gemacht. Also er scheint zumindest sich im Osten ein bisschen auszukennen.
Ach, ich würde jetzt nicht über Namen spekulieren wollen. Also da gibt es einfach zu viele.
Ich wollte einfach nur sagen, das war für mich einfach so aus der Luft gegriffen und dann wurde es auf einmal immer interessanter, dieser Name.
Mhm. Ja, klar. Mhm. So, dann findet man auch 1000 Sachen, warum das passen würde. Mhm, dann irgendwie sein Hund hat irgendwie eine Freundin in Halle oder in Reideburg draußen und geht da immer Gassi. Mhm. Ja, das ist ja dann ganz schnell auch herbeigezaubert, ganz klar. Aktuell ist Thorsten Ziegner Trainer beim FC.
Genau.
Und wird das zumindest mal noch bis zum Wochenende bleiben und wenn die Leistung des HFC einigermaßen stimmt, wird das auch noch einige Zeit länger bleiben. Das bleibt erstmal festzuhalten. Alles andere haben wir jetzt soweit besprochen oder ist dir noch irgendwas aufgefallen?
Nö.
Nö. Gut. Ja, dann würde ich es an dieser Stelle beenden. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer noch der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Spotify, bei iTunes, im Podcatcher eurer Wahl. Überall sind wir zu finden. Wenn ihr uns schreiben wollt, wenn ihr mit uns diskutieren wollt, dann kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, die heißt genau wie dieser Podcast, Bartkurvenversteher. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und hoffentlich ein erfolgreiches HFC-Spiel, so ihr es denn mit dem HFC haltet. Und Stefan, wir hören uns nächste Woche wieder oder vielleicht dann übernächste, wenn wir nächste Woche mal wieder einen Gast haben sollten.
Hat sich zuletzt immer keiner so richtig getraut oder was?
Nee, wir haben jetzt einfach 2 Wochen lang nicht angefragt gehabt, aber auch allein deshalb fände ich es schon schön, wenn der HFC mal wieder gewinnt.
Wir brauchen den Helden von Unterhaching.
Genau, und es macht einfach mehr Spaß, dann auch mit denen zu quatschen, wenn gewonnen wurde.
Das glaube ich.
Alles klar, dir vielen Dank, Stefan.
Danke, bis dann.
Ciao, ciao.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.